Hallo und willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Hochverfügbarkeit in der Azure Cloud. Bevor wir in das Thema einsteigen, darf ich mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Stroppeck. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Software Architects. Wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit Microsoft zusammen. Unsere eigenen Produkte, wie zum Beispiel Time Cockpit, laufen seit vielen Jahren in der Azure Cloud. Und insofern möchte ich heute nicht nur ein wenig über die Theorie von Hochverfügbarkeit erzählen, sondern auch ein paar Beispiele aus der Praxis bringen. Neben meiner Tätigkeit bei Software Architects bin ich Azure MVP und Microsoft Regional Director und in dem Zusammenhang mache ich eine ganze Menge an Trainings, Workshops, Vorträge, Artikel und solche Dinge. Also die Cloud und Azure bestimmen einen Großteil meines beruflichen Lebens. Insofern freue ich mich, dass ich heute dieses Webinar gestalten kann für Sie. Sehen wir uns nochmal die Agenda an. Was steht denn heute am Programm? In Azure sind alle Angebote, die Sie in Anspruch nehmen können, von Haus aus auf relativ hohe Verfügbarkeit ausgelegt. So etwas wie Cluster sind nicht etwas Besonderes, sondern sie sind in vielen Bereichen einfach die Regel. Ich möchte in diesem Webinar erstens einmal darstellen, was denn jetzt genau diese Standard-Hochverfügbarkeit bedeutet, auf welche Faktoren Sie sich hier verlassen können. Aber was ist, wenn diese Faktoren nicht ausreichend sind, wenn Sie mehr brauchen, welche Konfigurationsmöglichkeiten haben Sie? Inwieweit bestimmen Ihre Wahlmöglichkeiten in Azure auch die garantierten Verfügbarkeiten? Was können Sie tun, wenn Sie mehr brauchen als die von Haus aus gebotenen Verfügbarkeiten, insbesondere dann, wenn Sie mehrere Dienste kombinieren? Das sind die Kernthemen in den nächsten 60 Minuten. Bevor wir uns konkret die SLAs und Hochverfügbarkeiten in der Azure Cloud ansehen, sprechen wir kurz, was denn Hochverfügbarkeit eigentlich bedeutet und inwiefern dieses Thema etwas Besonderes ist im Kontext der Cloud. Sieht man sich die Definition des Begriffs Hochverfügbarkeit an, dann findet man in Wikipedia die Aussage, dass Hochverfügbarkeit die Fähigkeit eines Systems ist, trotz Ausfall einer seiner Komponenten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, und hier kommen die Service Level Agreements ins Spiel, den Betrieb zu gewährleisten. Wenn Sie Hochverfügbarkeit on-premise, also in Ihrem eigenen Rechenzentrum anstreben, dann kaufen Sie typischerweise relativ teure, hochwertige Komponenten. Sie arbeiten mit Redundanz in Ihren Servern, Sie packen mehrere Netzteile rein, Sie packen viele Festplatten rein, die Daten werden gespiegelt, Sie können diese Festplatten zur Laufzeit austauschen, um irgendwelche Festplattenprobleme ohne Downtime beheben zu können. Sie packen mehrere Netzwerkkarten in Ihre Server. Das sind so die typischen Mechanismen, wie man sie in heutigen mittleren, kleinen oder teilweise auch größeren Datacentern findet. In der Cloud unterscheidet sich dieser Ansatz, Hochverfügbarkeit sicherzustellen, relativ radikal von dem, was man in kleineren, mittleren Rechenzentren gewohnt ist. Statt sehr teurer, qualitativ extrem hochwertiger Hardware wird günstige, auf Neudeutsch Commodity-Hardware verwendet. Hardware, die günstig zu produzieren und günstig einzukaufen ist. Das ist notwendig, da man hier im großen Stil skalieren will. Das ist die eine Sache. Diese Commodity-Hardware bedeutet aber auch, dass man damit rechnen muss, dass es nicht eine Frage ist, ob ein Fehler auftritt, sondern es ist nur die Frage, wann der Fehler auftritt. Und hier haben wir den ersten Unterschied bei Hochverfügbarkeit in der Cloud. Wir können nicht davon ausgehen, dass ein einzelner Server extrem hohe Verfügbarkeit bietet, sondern wir müssen davon ausgehen, dass wir überall Commodity-Hardware einsetzen und Server, egal ob sie für das Speichern von Daten oder Verarbeiten von Daten verwendet werden, irgendwann mal kaputt gehen bzw. Fehler aufweisen und dann muss man ausweichen auf neue Server, auf neue Hardware. Failover ist hier ganz entscheidend wichtig. Und außerdem spielen hier Defensivtechniken wie Throttling eine große Rolle. Was bedeutet das? Azure ist wie jede Cloud eine Multi-Tenancy-Plattform. Multi-Tenant bedeutet, dass mehrere Kunden sich eine Hardware-Plattform teilen. Es kann also sein, wenn Sie einen virtuellen Server in Azure betreiben, dass Sie auf der physischen Maschine sich diese Hardware teilen mit anderen Kunden, die ebenfalls virtuelle Maschinen auf dieser Hardware betreiben. Würde hier kein Throttling stattfinden, beziehungsweise keine Limitierung der angebotenen Performance, denken Sie an eine Datenbank beispielsweise, mehrere Datenbanken auf einem Server, dann könnte es passieren, dass ein Kunde den anderen negativ beeinflusst und ein System gilt auch dann als nicht verfügbar, wenn es so langsam ist, dass die Anwender praktisch nicht mehr damit arbeiten können. Wir haben also hier in der Cloud, speziell in der Public Cloud, besondere Herausforderungen in Sachen Hochverfügbarkeit. Und wir werden uns das noch sehr genau ansehen, wie man mit diesen besonderen Herausforderungen umgeht. Service Level Agreements spielen in der Cloud eine große Rolle. Schließlich ist es so, dass Sie selbst keinen Einfluss mehr auf die zugrunde liegende Hardware oder die Systemarchitektur haben. Insofern vereinbaren Sie mit Microsoft vertraglich eine Mindestwahrscheinlichkeit, dass eine Komponente innerhalb eines spezifizierten Zeitraums, bei Azure ist das meistens das Monat, funktionstüchtig und verfügbar ist. Und dieses Service Level Agreement wird meistens in einem Prozentsatz ausgedrückt, in einem Prozentsatz der monatlichen Betriebszeit. Und das ist die Anzahl der Minuten, in denen das System tatsächlich für Sie zur Nutzung verfügbar war, dividiert durch die maximale verfügbare Minutenanzahl im entsprechenden Durchrechnungszeitraum, das heißt im Monat. Und dieses Service Level Agreement wird im Fall von Azure auch garantiert. Es gibt hier einen Vertrag, den Sie mit Microsoft abschließen, und in diesem Vertrag sind pro Dienst genau definierte Service Level Agreements enthalten. Sie sehen vielleicht hier am unteren Ende der Slides, das ist hier unten, immer Hyperlinks. Natürlich erhalten Sie dieses Slide Deck, ganz klar. Und diese Hyperlinks zeigen Ihnen, wann immer es mir relevant erschienen ist, Links zu Detailseiten von Microsoft, einerseits in der MSDN, andererseits im Bereich von Azure, wo Sie mehr zu diesen Themen lesen können. Und beispielsweise, wenn Sie jetzt wissen möchten, welches Service Level Agreement wird mir unter welchen Bedingungen im Detail in Azure geboten, dann haben Sie die Möglichkeit, bei diesem Link beispielsweise nachzuschlagen. Diese Service Level Agreements gibt es nicht nur in Englisch, sondern auch in Deutsch unter diesem Link. Ich gebe aber zu bedenken, dass die Übersetzung ganz akzeptabel ist. Sie ist aber manchmal auch etwas irreführend, da versucht worden ist, auch Fachbegriffe in Deutsch zu übersetzen. Und manchmal ist ein Blick in die englischen Service Level Agreements ganz hilfreich, um gewisse Missverständnisse vorzubeugen. Im Zusammenhang mit Service Level Agreements ist es wichtig, zwischen Vermögensschaden und Vertragsstrafen zu unterscheiden. Hier geht es um das Thema, was passiert, wenn das Service Level Agreement nicht eingehalten wird. Viele sind der falschen Meinung, dass wenn beispielsweise Microsoft die Service Level Agreements in Azure nicht einhält, dass man dann quasi den entstandenen Vermögensschaden, stellen Sie sich vor, es ist Weihnachtszeit, Ihre wichtigste Umsatzzeit und Ihr System ist aus welchem Grund auch immer nicht ausreichend verfügbar, dann entgeht Ihnen ein großer Teil des Jahresumsatzes. Diesen Jahresumsatz kann man von Microsoft in diesem Fall nicht zurückverlangen. Man würde hier von einem Ersatz des Vermögensschadens sprechen. Stattdessen sind in den Service Level Agreement Dokumenten Vertragsstrafen vorgesehen. Das heißt, sollte Microsoft die Service Level Agreements in Azure nicht einhalten, bekommen Sie, abhängig vom Dienst, die Tabelle hier ist nur ein Beispiel für einen bestimmten Dienst, Sie finden die Detailtabellen im Hyperlink am unteren Ende der Slide, aber in diesem Fall sieht man schon, wenn bei diesem Dienst die 99,95% Verfügbarkeit, die hier versprochen wurden, nicht eingehalten werden, erhalten Sie eine Gutschrift, also Sie erhalten kein Geld zurück, sondern Sie erhalten eine Gutschrift auf weitere Dienstinanspruchnahmen von 10%. Ja, wenn das Service Level Agreement sogar unter 99% fällt, dann erhalten Sie eine Gutschrift von 25%. Also das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, denn möglicherweise geben Sie die Service Level Agreements an Ihre Endkunden weiter. Und hier ist darauf zu achten, dass Sie ebenfalls nur mit entsprechenden Vertragsstrafen arbeiten und den Vermögensschaden, wenn es irgendwie geht, entweder finanziell abfedern, versichern oder vermeiden. Ein Ersatz des Vermögensschadens ist immer eine sehr heikle Sache und kann sehr schnell in unangenehm hohe Dimensionen laufen. Also hier würde ich vorsichtig sein. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass diese SLAs natürlich defensiv formuliert sind aus Sicht von Microsoft. Das bedeutet beispielsweise, wenn wir uns eine Azure Web App und im konkreten Fall eine Website ansehen, Was bedeutet dann Verfügbarkeit bzw. Availability auf Englisch? Schauen wir uns an, was hier in dem Dokument drinnen steht. A minute is considered unavailable for a given website when there is no connectivity between the website and the Microsoft's Internet Gateway. Das bedeutet, und das ist ganz, ganz klar, wenn man sich's durchüberlegt, dass Microsoft natürlich nicht dafür haftbar gemacht werden kann, ob ihre Anwendung für den Endanwender tatsächlich verfügbar ist. Denn das ist Verfügbarkeit auf Anwendungsebene und das ist ihre Verantwortung. Was Microsoft macht, ist die Website, also die Plattform zur Verfügung stellen und diese Plattform wird über das Internet verfügbar sein. Was Sie damit machen, ob Ihre Anwendung verfügbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt und das kann natürlich vom Cloud Provider nicht garantiert werden. Insofern wieder Vorsicht, geben Sie nicht eins zu eins die SLAs von Microsoft an Ihren Endkunden weiter, ohne daran zu denken, dass hier weit mehr Komponenten mitspielen als nur die, die in Azure verfügbar sind. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Was bedeutet hier Hochverfügbarkeit in einem Cloud-System, das nicht ganz simpel aus einer einzigen Serverfarm besteht? Eine Serverfarm, wo Sie beispielsweise Ihre Website hosten, könnte in Azure irgendwo hier in diesem Bereich angesiedelt sein. Es hängt davon ab, welche Service Sie verwenden, wie viele Instanzen Sie betreiben. Gehen wir mal davon aus, wir nutzen eine Komponente mit einer Verfügbarkeit von 99,95%. In diesem Fall müssen Sie mit einer Downtime im Durchschnitt pro Woche von 5 Minuten rechnen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Wenn Sie raufgehen auf 99,99%, auf die sogenannten 4-9s, dann fällt das Ganze auf eine einzige Minute pro Woche. Also das ist schon eine echte Herausforderung, einen Server, eine Infrastruktur auf 99,99 zu betreiben, im Schnitt nämlich über das ganze Monat. Was ist aber, wenn Sie nicht nur ein solches System, zum Beispiel einen Webserver, verwenden, sondern mehrere? Eine Datenbank, ein Service, das Sie intern im Hintergrund verwenden. Angenommen, Sie verwenden 5 Systeme, die alle 99,99% SLA anbieten. Dann dürfen Sie nicht dem Irrglauben erliegen, dass jetzt Ihr Gesamtsystem 99,99% Verfügbarkeit hat. Denn im schlimmsten Fall treten diese 1,01 Minuten Ausfallzeit der 5 Systeme zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Das heißt, in Summe hätten wir dann 5 mal 1,01 Minuten und wenn Sie hier in der Tabelle nachsehen, dann würde Ihre Gesamtverfügbarkeit auf 99,95% fallen. Und Sie können sich vorstellen, je komplexer das System ist, je mehr Systemkomponenten verwendet werden und je schlechter die Availability, die Verfügbarkeit dieser Einzelkomponenten ist, desto stärker wirkt sich dieser Effekt aus. In der Cloud bedeuten mehrere Komponenten, die untereinander, die voneinander abhängen, das ist die Regel und nicht die Ausnahme. Insofern sind solche SLA-Berechnungen sehr wichtig, speziell dann, wenn sie von ihren Kunden in die Pflicht genommen werden und denen Endkunden SLAs anbieten müssen. Für welche Form von Katastrophen müssen wir nun unsere Hochverfügbarkeit auslegen? Der Extremfall, der sehr, sehr selten ist, aber natürlich nicht unmöglich, ist, dass die gesamte Cloud-Plattform ausfällt. Sollte das passieren, dann hilft Ihnen natürlich eine Skalierbarkeit von einem Rechenzentrum in Azure in das andere Rechenzentrum in Azure nichts. Die meisten, fast alle Kunden, die ich kenne, können diesen Extremfall ignorieren, denn in diesem Fall gibt es wahrscheinlich ein Gesamtproblem im Internet oder mit Windows oder ähnliches. Da hat man wahrscheinlich andere Probleme. Wenn Sie allerdings tatsächlich Gegenmaßnahmen gegen solche Extremfälle ergreifen müssen, dann werden Sie wohl oder übel Ihr System auf mehrere Cloud-Anbieter, Ihr eigenes Rechenzentrum und vielleicht sogar mehrere Plattformen verteilen müssen, denn vielleicht ist es ein inhärentes Problem von Microsoft Windows und Sie müssen andere Plattformen parallel betreiben, um hier Ausfallsicherheit gewährleisten. Denn den Schutz vor solchen Extremfällen, den möchte ich in diesem Vortrag nicht behandeln. Ich habe in diesem Bereich auch kaum Erfahrung. Das Risiko schätze ich hier als so gering ein, dass in fast allen Kundensituationen und auch bei uns in unserer eigenen Firma das nicht weiter betrachtet wird. Was ein wenig häufiger passiert, allerdings ebenfalls sehr, sehr selten und wenn dann sehr kurz, ist der Gesamtausfall eines Cloud-Rechenzentrums. Darauf kann man sich natürlich sehr wohl einstellen. Es könnte passieren, dass eine ganze Region, ein Land, ein großflächiger Internetausfall dazu führt, dass ein bestimmtes Azure-Rechenzentrum, zum Beispiel das in Irland, nicht erreichbar ist. Hier kann man sehr wohl Gegenmaßnahmen einleiten, zum Beispiel durch Load Balancing über Rechenzentrumsgrenzen hinweg. Das heißt, Sie deployen Ihre Lösung in mehreren Azure-Rechenzentren und können dann mit Azure-Standard-Mechanismen zwischen diesen Rechenzentren Load Balancing betreiben. Bei den Daten geht es darum, georedundante Datenspeicherung zu konfigurieren. Das heißt, die Daten werden in sehr kurzer Zeit, nachdem sie in einem Datacenter gespeichert sind, in ein zweites Rechenzentrum repliziert, damit sie dort zur Verfügung stehen im Fall einer Katastrophe, im Fall, dass ein Cloud-Rechenzentrum ausfällt und längere Zeit nicht verfügbar ist. Auf diese Aspekte werde ich etwas später noch genauer eingehen. Wenn wir jetzt in das einzelne Rechenzentrum einschauen, kann es Ihnen natürlich immer passieren, dass ein Server in Azure ausfällt. Gegen diesen Ausfall sind Sie von Haus aus recht gut geschützt, denn in Azure ist der Cluster nicht die Besonderheit, sondern die Regel. Man nutzt einfach immer und für alle Dienste Cluster, also mehrere Serverinstanzen. Und wenn es jetzt zu einem Hardwareproblem kommt, denken Sie Probleme mit der eigentlichen Hardware des Servers, mit Festplatten, mit Netzwerkkarten, mit Stromversorgung und ähnliches, dann ist das kein Problem, denn man hat ja mehrere Server zur Verfügung. Ich werde im Lauf dieser Präsentation noch auf die verschiedenen Cluster-Systeme bei unterschiedlichen Azure-Angeboten eingehen. Ein Netzwerkausfall ist natürlich ebenfalls denkbar. Stellen Sie sich vor, innerhalb des Azure-Rechenzentrums kommt es zu Netzwerkproblemen und beispielsweise Ihre Datenbank ist nicht erreichbar. Ich habe das hier in diesem Bild versucht darzustellen, beziehungsweise dieses Bild von dieser Quelle hier unten übernommen. Was Sie hier sehen, ist eine Architektur, in der eine Webrolle, das kann eine Web-App oder ein Cloud-Service sein, kann auch eine Virtual Machine sein, die speichert Transaktionsdaten nicht direkt in die Datenbank, sondern nutzt Azure Queues. Azure Queues sind natürlich, wenn Sie möchten, georedundant hochverfügbar und bieten nicht nur eine Verfügbarkeits-SLA-Garantie, sondern auch eine Performance-SLA-Garantie, bieten also eine definierte Mindestanzahl an Transaktionen pro Sekunde. Diese Queue wird abgearbeitet von Worker Roles, von Workern, das können jetzt entweder Cloud Services sein oder andere Dienste, und diese Worker übernehmen die Arbeitsaufträge und speichern sie tatsächlich in die schlussendliche Final Data Destination in eine Datenbank beispielsweise. Im zweiten Data Center passiert das Gleiche, diese Queues an dieser Stelle werden abgearbeitet von der Worker Role im Primary Data Center. Degraded Mode bedeutet nun, dass man sich auf solche Netzwerkausfälle einstellen kann, indem man die Architektur so wählt, dass das System zumindest eingeschränkt weiter funktioniert, auch wenn es zu Netzwerkproblemen oder anderen Problemen in der Verfügbarkeit kommt. Stellen Sie sich vor, das Secondary Data Center und das Primary Data Center können eine gewisse Zeit nicht miteinander kommunizieren. Wir haben einen Netzwerkausfall. In diesem Fall würde das Secondary Data Center weiterhin über die Web Roles Aufträge sammeln können. Die Queue würde sich etwas stärker aufbauen, das ist richtig, aber sobald der Netzwerkausfall behoben ist, könnte in diesem Fall das Primary Data Center die Aufträge, die in dieser Zeit eingegangen sind, wieder abarbeiten. Das heißt, das System ist möglicherweise nicht vollständig verfügbar, nicht vollständig arbeitsbereit, aber es kann in einem Degraded Mode arbeiten. Wenn es Ihnen wichtig ist, dass Sie auf Szenarien, wo das Data Center, das Netzwerk oder was auch immer teilweise ausfällt, dann ist dieses Modellieren von Degraded Modes, also von teilweise Verfügbarkeit und das Ausrichten Ihrer Systemarchitektur auf solche Fälle sehr praktisch und empfehlenswert. Das System sollte nicht bei Ausfall einer Komponente komplett unverwendbar werden. Das wäre der Idealfall, wenn Sie sich gegen solche Verfügbarkeitsprobleme schützen wollen. Was natürlich ebenfalls passieren kann und was man beachten sollte für Hochverfügbarkeit sind Datenfehler. Ich habe schon gesagt, in Azure ist alles ein Cluster, also wenn Sie Daten in einer Azure SQL Database oder auch in Azure Storage speichern, dann haben Sie natürlich Backups und Cluster. Wenn jedoch Ihre Anwendung durch einen Anwendungsfehler oder einen Bedienfehler des Anwenders beispielsweise Daten löscht oder unbeabsichtigt verändert, dann repliziert sich diese Löschung bzw. Änderung sehr schnell durch den gesamten Cluster und die Anwendung wird dadurch möglicherweise nicht mehr verwendbar. Sie brauchen also irgendeine Möglichkeit, entweder eine individuelle Backup-Strategie aufzusetzen oder auf die Backups von Microsoft zurückzugreifen, um auf einen Punkt in der Vergangenheit zurückzusichern. Und ich werde Ihnen im Lauf dieser Präsentation noch zeigen, wie man sich vor solchen unbeabsichtigten Löschungen oder Inkonsistenzen durch fehlerhafte Änderungen schützen kann. Microsoft bietet hier sehr viel out of the box und es gibt eine Reihe von Mechanismen, die Ihnen helfen können, darüber hinaus noch Dinge einzurichten. Last but not least wird die Verfügbarkeit bestimmt durch die Verfügbarkeit der Anwendung. Anwendungsfehler, die jetzt mit Microsoft oder Azure gar nichts zu tun haben, führen dazu, dass Ihre Anwendung für den Endanwender aus Sicht des Endanwenders nicht verfügbar ist. Und hier haben Sie die Möglichkeit, dass Sie über Logging, Telemetrie und Load Balancer und ähnliches auf Anwendungsfehler reagieren. Sie können beispielsweise irgendwelche Ausnahmezustände in der Anwendung loggen, hier Alerts einrichten. Ich werde Ihnen hier Komponenten vorstellen, die hilfreich sind. Und in diesem Fall beispielsweise einen Menschen informieren, einen Administrator informieren bzw. entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Der Azure Load Balancer kann hier ebenfalls helfen, wenn eine Anwendung einen so kritischen Fehler hat, dass sie überhaupt nicht mehr erreichbar ist, dann kann der Load Balancer den entsprechenden Endpunkt, das entsprechende Deployment zum Beispiel aus dem Load Balancing herausnehmen und die Last, die produktiven Benutzer, auf andere Installationen, Deployments umleiten. Auch das werde ich Ihnen im Laufe dieser Präsentation noch genau zeigen. Wir sehen also, es gibt eine Menge an Dinge, für die wir uns schützen und wappnen müssen. Und jetzt gehen wir auf verschiedene Services in Azure ein, schauen uns an, was diese Services out of the box bieten und besprechen auch, wie sie mehr Verfügbarkeit durch intelligentes Kombinieren verschiedener Azure-Möglichkeiten erreichen können. Beginnen wir ganz oben an der Spitze des Eisbergs, auf der Anwendungsebene. Welche Maßnahmen können Sie auf Anwendungsebene treffen, um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen, zu gewährleisten? Nummer 1. Robuste Anwendungen entwickeln. Das klingt jetzt banal, ist es aber nicht. Robust bedeutet, dass die Anwendung auf Fehlerzustände richtig reagiert. Und nehmen wir mehrere Beispiele her, Ausnahmebehandlungen, Exceptions, dass diese Ausnahmen richtig behandelt werden und nicht die gesamte Anwendung unverwendbar wird, beziehungsweise der ganze Server neu startet und damit minutenlang nicht erreichbar ist. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt und natürlich spielt hier Logging eine große Rolle, damit die ursprüngliche Ursache, die Root Cause für einen solchen Ausnahmezustand ermittelt wird, der Quellcode entsprechend verändert wird, damit in Zukunft diese Ausnahme entweder noch besser behandelt wird oder gar nicht mehr auftritt. Das zweite, Fehlererkennung und Fehlertoleranz durch Retry-Logik. Ich sagte schon, dass in der Cloud nicht die Frage ist, ob etwas schief geht, die Frage ist nur, wann etwas schief geht. Es kommt definitiv, wenn Sie auf eine Azure SQL Database zugreifen, zu Failover-Szenarien, wo schlicht und einfach der Datenbank-Cluster Ihnen einen neuen Primary Node zuweist, weil der ursprüngliche ein Problem hat, weil er überlastet ist, aus welchem Grund auch immer. Das passiert meiner Erfahrung nach häufiger als im lokalen Datacenter, wo Sie sehr teure, hochverfügbare, qualitativ extrem aufwendige Hardware verwenden für Ihren Datenbankserver. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie in Ihrer Anwendung, wenn Sie beispielsweise auf Dienste zugreifen, wie Azure Storage oder beispielsweise Azure SQL Database, dass Sie hier eine Retry-Logik einbauen. Und die gute Nachricht ist, dass Sie hier kaum etwas tun müssen. In Entity Framework ab der Version 6 und den Quellenlink haben Sie in meinen Slides, ist diese Retry-Logik bereits eingebaut und die wurde speziell im Hinblick auf Azure SQL Database erstellt. Wenn Sie die Azure Storage Client Library für .NET verwenden und beispielsweise auf Blob Storage oder Table Storage zugreifen, können Sie in Ihrem Quellcode ebenfalls Retry Policies konfigurieren und ersparen sich dadurch selbst das Erfinden einer eigenen Infrastruktur für Retries, für den Fall, dass in diesem Fall die Datenquelle kurz nicht erreichbar ist oder durch Throttling sie gerade keine Connection aufbauen können. In diesem Fall ist Retry notwendig und sinnvoll. Aus Sicht des Anwenders trat nämlich gar kein Fehler im Fall des Retries auf. Es wurde im Hintergrund einfach nochmal versucht und alles ist möglicherweise gut gegangen. Ein weiterer Tipp, den ich Ihnen geben kann für die Hochverfügbarkeit auf Anwendungsebene, ist, dass Sie Ihre Anwendung strukturieren sollten in Anwendungsbereiche. Denn typischerweise ist es so, dass verschiedene Anwendungsbereiche unterschiedliche Anforderungen in Sachen Hochverfügbarkeit haben oder in Sachen Verfügbarkeit haben. Es könnte sein, dass beispielsweise das Administrations-Backend, das nur von internen fachlichen Administratoren genutzt wird, weniger hochverfügbar sein muss als beispielsweise der Webshop, wo man ja immer, wenn es geht, irgendwelche Bestellungen von Endkunden annehmen können möchte. Und insofern wäre es sehr sinnvoll, dass man sein Geld in die Hochverfügbarkeit des Shops investiert und auf der anderen Seite bei den Verfügbarkeitsmaßnahmen in Sachen Administrations-Backend spart. Sehr häufig kommt man irgendwie so in die Situation, dass man sich als Anwender oder auch als Entwickler eigentlich wünscht, dass immer alles möglichst hochverfügbar ist. Das ist allerdings ein Trugschluss, denn klarerweise haben wir Opportunitätskosten. Wenn wir einen Anwendungsbereich, der an sich nicht hochverfügbar sein muss, wenn wir hier unser Geld investieren, dann können wir in einen anderen Bereich, der eigentlich davon profitieren würde, dass er noch hochverfügbarer wäre, nicht so viel Geld investieren. Also, ich würde hier empfehlen, die Anwendung zu strukturieren, ganz klar eine bewusste Entscheidung zu treffen, wo brauche ich welches Level an Verfügbarkeit und dort ist das Geld dann gut investiert. Schlussendlich mein letzter Tipp, fehlertolerante Architekturen. Selbst auf Anwendungsebene sollten Sie Single Points of Failures vermeiden. Wenn es irgendwo einen Singleton Service gibt, irgendein Anwendungsservice, das nur in einer Instanz, aus welchem Grund auch immer, laufen kann und dieses Service geht verloren, dann kommt es entweder zu einer längeren Downtime oder es kommt zu einem Gesamtausfall. Solche Dinge sind unbedingt zu vermeiden, sowohl in der Infrastruktur- oder Plattformarchitektur, die Sie in Azure nutzen, als auch auf Anwendungsebene. Etwas, was ich in meinem vorherigen Slide schon gezeigt habe, sind Queues, also asynchrone Kommunikation zwischen Komponenten über Queues. Das ist ebenfalls etwas, wo Sie in der Softwarearchitektur bereits Vorkehrungen treffen können, um eine höhere Verfügbarkeit sicherzustellen. Also wenn der Shop beispielsweise die Bestellungen nicht direkt in die Datenbank schreibt, sondern eine Queue befüllt und dann ein Worker diese Daten erst im Hintergrund verarbeitet, dann ist es nicht so tragisch, wenn dieser Worker eine geringere Verfügbarkeit hat, denn aus Sicht des Anwenders kommt es nicht unbedingt zu einer merkbaren System- oder Verfügbarkeitsverschlechterung, die Queue steht ja schließlich zur Verfügung. Also hier gilt es in die Softwarearchitekturüberlegungen und Know-how reinzustecken, damit auf solche Fehler in Komponenten, von denen sie abhängen, damit auf die richtig reagiert werden kann. Schauen wir uns jetzt das erste Azure Service an, nämlich Infrastructure as a Service oder auch Virtual Machines, VMs. Wie kann man in diesem Bereich Hochverfügbarkeit anstreben? Schauen wir uns als allererstes die Service Level Agreements an, die Azure nennt, wenn es um virtuelle Maschinen geht. Man sieht hier, das ist ein Auszug aus den Azure SLAs, man sieht hier, dass SLAs für virtuelle Maschinen nur dann von Microsoft angeboten werden, wenn ein System, eine Komponente auf mehrere Instanzen deployed worden ist. Wenn Sie also einen einzelnen Server in Azure betreiben, beispielsweise einen Webserver, und dieser Server keine zweite Instanz in einem sogenannten Availability Set hat, dann bekommen Sie in diesem Bereich keine SLAs. Das bedeutet nicht, dass dieser Server eine sehr schlechte Verfügbarkeit haben wird. Überhaupt nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Verfügbarkeit auch in solchen Szenarien sehr, sehr gut und manchmal besser als im eigenen Rechenzentrum ist. Nur wenn Sie die SLA von 99,95% haben wollen, dann müssen Sie auch bei Virtual Machines Ihre Komponenten, nehmen wir als Beispiel wieder diese Web-Anwendung her, dann müssen Sie Ihre Komponenten auf mehrere Instanzen deployen. Und der Mechanismus dazu sind Availability Sets. Availability Sets bedeutet, dass Sie mehrere Virtual Machines zu einem solchen Availability Set zusammenfassen und Azure Ihnen sicherstellt, dass mindestens eine dieser Virtual Machines verfügbar bleibt, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,95%, egal ob es sich um geplante oder ungeplante Wartungsarbeiten handelt. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Begriffe Upgrade Domain und Fault Domain. Upgrade Domain, das ist übrigens, das sind die gleichen Begriffe, die Sie möglicherweise aus dem Bereich Cloud Services bereits schon mal gehört haben. Upgrade Domain bedeutet, dass in einem Service 5 Upgrade Domains bestehen. Wenn Sie also 5 Server in ein Availability Set deployen, dann hat jeder dieser Server eine getrennte Upgrade Domain. Microsoft wird also beispielsweise bei irgendwelchen Patches oder bei Wartungsarbeiten, manchmal ist es ja notwendig, dass zum Beispiel der Virtualisierungshost in Azure neu durchgestartet werden muss. Die Downtime ist dann sehr, sehr gering, aber das kann schon passieren. In diesem Fall würde er jede Upgrade-Domain unabhängig von den anderen updaten und zum Beispiel neu durchstarten. Er würde also den ersten Server nehmen, runterfahren, die Wartungsarbeiten durchführen, hochfahren, dann den nächsten. Es bleiben also immer mehrere Server verfügbar. Was ist, wenn Sie 6 oder mehr Virtual Machines deployen? Naja, dann landet der 6. Server in der ersten Upgrade Domain und so weiter. Also die Anzahl der Server wird auf 5 Upgrade Domains aufgeteilt. Fault Domains, hier gibt es standardmäßig 2 für ein solches Service. Fault Domains sind Bereiche mit voneinander getrennten Single Point of Failures. Das heißt, die haben definitiv kein gemeinsames Rack, die haben keine gemeinsame Stromversorgung, die haben keinen einzelnen Switch, der sie verbindet. Die Fault Domains sind in dieser Hinsicht also voneinander getrennt. Die Empfehlung lautet also, dass man Availability Sets erstellt, und zwar nicht ein Availability Set für die gesamte Anwendung, sondern ein Availability Set pro Anwendungstier. Das heißt, wenn Sie beispielsweise SQL Server auf Virtual Machines betreiben, dann erstellen Sie einen Cluster aus mehreren Instanzen, also ein Availability Set für die Datenbank-Tier und ein getrenntes Set für die Webserver-Tier. Nur so profitieren Sie von diesen 99,95%, denn ansonsten kann es Ihnen ja erst recht wieder passieren, dass dummerweise in einem Set alle Datenbank-Server ausfallen bzw. gleichzeitig gewartet werden, und das ist nicht im Sinn des Erfinders. Schauen wir uns das hier an einer Grafik vielleicht kurz an. Die Quelle ist unten an der Slide angegeben. Wir sehen hier mehrere Fault Domains, und Sie sehen schon, eine Fault Domain spiegelt sich hier wieder über ein Rack. Das heißt, diese WebRoll 1, die beispielsweise in mehrere Fault Domains, das sind Instanzen in mehrerer Fault Domain deployed, das können jetzt Cloud Services oder Virtual Machines sein. Und in diesem Fall haben wir hier getrennte Racks mit getrennten Stromversorgungen, mit getrennten Network-Switches, und die hängen direkt an der natürlich sehr, sehr hoch verfügbaren Netzwerkinfrastruktur und Stromversorgungsinfrastruktur des Azure Data Centers dran. Es gibt hier kein gemeinsames Rack mit einem gemeinsamen Top-Level-Switch beispielsweise. Das ist getrennt nach Fault-Domains. Wie erstellt man ein Availability Set? Das ist recht einfach. Beim Anlegen einer virtuellen Maschine, das sieht man im linken Screenshot, können Sie ein Availability Set anlegen und benennen. Sie können bestehende Virtual Machines auch in ein solches Availability Set dann hinzufügen, beziehungsweise beim Anlegen der nächsten virtuellen Maschine geben Sie eben da nicht an, ein neues Availability Set anlegen, sondern zu einem bestehenden Availability Set hinzufügen, und schon ist die Sache gemacht. Availability Sets bedeuten nicht zwangsläufig auch gleichzeitig Load Balancing, denn Sie könnten ja beispielsweise Worker Roles, irgendwelche Art von Hintergrundverarbeitung ebenfalls in ein Availability Set zusammenfassen. Wenn Sie allerdings Frontend Machines haben, eine virtuelle Maschine mit irgendeinem Internet Information Server, Nginx Web Server unter Linux, was auch immer, dann ist es notwendig, dass diese Maschinen wahrscheinlich im Availability Set auch geload balanced werden. Hier gibt es eine Load Balancing Komponente direkt eingebaut in Azure, die können Sie verwenden. Die funktioniert übrigens nicht nur für Maschinen in der Cloud, sondern da gibt es auch gemischte Szenarien in hybriden Ansätzen, wo Teile dieser Maschinen in Ihrem Datacenter und Teile in Azure laufen. Wir haben hier heute nur 60 Minuten Zeit, insofern kann ich nicht auf alle Details eingehen. Ich habe aber hier in den Slides, wie Sie sehen, Hyperlinks. Wenn Sie das näher interessiert, dann können Sie hier tiefer einsteigen. Das Load Balancing, das hier als erstes erwähnt ist, Ist das Load Balancing innerhalb eines virtuellen Networks, also eines Data Centers oder innerhalb eines einzelnen Cloud Services? Es gibt mehr. Es gibt den sogenannten Azure Traffic Manager, auf den ich am Ende der Präsentation nochmal eingehen werde, etwas detaillierter. Und dieser Traffic Manager kann dann Virtual Network übergreifend, ja sogar rechenzentrumsübergreifend Load Balancing betreiben. Diesen Azure Traffic Manager werde ich also einsetzen, wenn ich nicht innerhalb des Rechenzentrums Load Balancing betreiben will, sondern wenn ich mich zum Beispiel für den Ausfall eines Rechenzentrums wappnen möchte und hier mehrere Deployments Load Balancen möchte, na, Load Balancen eigentlich ein Failover-Szenario mit Hilfe eines Load Balancers einrichte, wenn also zum Beispiel das Azure Data Center nahe Dublin, wenn dort irgendein Problem besteht und es gibt einen großflächigen Ausfall, dann könnte ich ein Failover in das zweite EU-Datacenter nahe Amsterdam durchführen und genau solche Szenarien setzt man mit Azure Traffic Manager um. Wie gesagt, ein paar mehr Details finden Sie in dieser Präsentation am Ende und auch hinter diesem Hyperlink hier. SQL Server auf Infrastructure as a Service ist ganz speziell unterstützt. Es gibt hier, und ich habe das hier dazugegeben, in der Quellenangabe am unteren Ende der Slide finden Sie das, es gibt hier ein sehr detailliertes White Paper und Sie sehen hier, es gibt die üblichen Mechanismen von SQL Server wie Always On, Database Mirroring, Log Shipping, Backup und Restore. Das sind alles Dinge, die natürlich bei SQL Server auf Infrastructure as a Service, also in Virtual Machines, zur Verfügung stehen. Und ich möchte Sie hier auf dieses White Paper verweisen, wenn Sie Ihren SQL Server tatsächlich auf Virtual Machines betreiben möchten. Ich möchte aber darauf hinweisen, und das kommt jetzt dann gleich in einem der nächsten Kapitel, dass Azure eine fertige, hochverfügbare SQL Server Plattform namens SQL Database, also Azure SQL Database, bereits anbietet und in diesem Bereich müssen Sie sich um alle diese Dinge nicht kümmern, denn dort bekommen Sie per Default gleich einen Cluster mit Log Backups, mit Differential Backups, mit Full Backups, mit allem drum und dran. Also verwenden Sie diesen SQL Server auf Virtual Machines wirklich nur dann, wenn Sie ihn absolut brauchen, weil Sie beispielsweise eine ganz spezielle Form der Konfiguration für Ihre Software, weil das notwendig ist. In diesem Fall haben Sie keine Wahl. Ansonsten würde ich Ihnen raten, SQL Database, also die Platform as a Service Variante von SQL Server zu verwenden, denn dort bekommen Sie Hochverfügbarkeit zu einem sehr, sehr günstigen Preis, zu einer sehr, sehr günstigen Variante. Schauen wir uns die nächste Komponente an. Wir haben bis jetzt über Virtual Machines gesprochen, also jenen Bereich von Azure, in dem Sie sehr viel Konfigurationsmöglichkeiten haben, aber auch sehr viel Verantwortung. Und jetzt schauen wir uns Platform as a Service an, also jene Dienste, bei denen Sie sich eigentlich um das Betriebssystem nicht mehr kümmern brauchen, sondern nur noch Ihre Anwendung deployen und Microsoft kümmert sich um den Betrieb der zugrunde liegenden Plattformen, wie beispielsweise Webserver, Datenbanken und ähnliches. Wieder als erstes der Blick auf die Service Level Agreements bei Platform as a Service. Bei Cloud Service erhalten Sie eine SLA von 99,95%, allerdings wieder wie bei Virtual Machines nur dann, wenn Sie Ihr Cloud Service auf zwei oder mehr Rolleninstanzen deployen. Deployen Sie Ihr Cloud Service auf nur eine Rolleninstanz, ist das durchaus möglich, Sie erhalten aber das SLA nicht mehr. Sie müssen damit rechnen, dass die Maschine im Fall eines Hardwareproblems des einzelnen Servers, im Falle von geplanter oder ungeplanter Wartung, kurz nicht verfügbar ist. Azure wird sich darum kümmern, dass Sie umgezogen werden auf eine andere Maschine, also das System wird nach relativ kurzer Zeit wieder verfügbar sein, allerdings sind wir dann nicht mehr bei diesen 99,95%. Wenn Sie nicht Cloud Services verwenden, sondern App Services wie beispielsweise Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps und so weiter, dann erhalten Sie 99,9% SLA. Sie erhalten sogar 99,95% SLA wie bei den Cloud Services, wieder wenn Sie mehrere Instanzen mit einem Load Balancer nutzen. Eine wichtige Einschränkung dabei ist allerdings, dass es nicht gilt für Apps oder Websites im Free- oder Shared-Modus. Free und Shared sind zwei sehr kosteneffiziente Modi, in denen Sie sehr kleine Web-Apps beispielsweise betreiben können. Diese Modi sind gedacht für für Entwicklungszwecke, für Hobbys, für wirklich kleine für kleine Umgebungen, in denen Hochverfügbarkeit keine große Rolle spielt, sondern die Kosteneffizienz im Vordergrund steht. Beachten Sie, dass Sie in diesem Bereich keine SLAs bekommen. Hier bekommen Sie nicht die 99,9 oder 99,95%. Was mir hier ganz besonders gefällt, ist, dass Sie hier bewusst die Wahl haben, wie viel Geld wollen Sie ausgeben und welche Verfügbarkeit brauchen Sie. Wenn Ihnen 99,9% genug sind, na, dann greifen Sie auf eine Instanz zurück, beziehungsweise wenn Sie wirklich die 99,95% brauchen, dann müssen Sie in die Tasche greifen und Ihre Anwendung auf mehreren Instanzen betreiben. Hier haben wir also einen Unterschied bei Web-Apps zu Cloud-Services beispielsweise, wo ich immer gezwungen bin, dass ich mindestens zwei Instanzen betreibe, wenn ich irgendein SLA haben will. Was bedeutet das jetzt in der Praxis, diese Einschränkung, dass man mindestens zwei Instanzen betreiben muss? Ja, das ist genau das Schöne an Platform as a Service. Sie brauchen fast keine Arbeit zu investieren und Ihre Applikation steht sofort im Cluster zur Verfügung. Auf der linken Seite sehen Sie einen Screenshot des neuen Portals bei einer Azure Web App und hier unten, ich fahre mit der Maus mal hin, sehen Sie einen Slider Instanzen. Es ist wirklich so einfach, einen einzelnen Webserver zu einer Webfarm, zu einer Multi-Instanz Webfarm zu machen, indem Sie einfach diesen Slider nehmen, ihn nach rechts schieben, auf Speichern drücken und wenige Sekunden später haben Sie einen Webcluster, bestehend aus mehreren Servern. Und bedenken Sie immer, dass Sie in Azure abhängig von der tatsächlichen Nutzung bezahlen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel untertags die hohen SLAs haben wollen, dann betreiben Sie Ihre Anwendung untertags mit mehreren Servern. In der Nacht, wo es vielleicht nicht so kritisch ist, können Sie auf einen Server zurücksteigen, dadurch Kosten sparen. Dort haben Sie dann eben etwas geringere SLAs, aber manchmal ist das eben absolut ausreichend. Bei den Cloud Services, das sehen Sie im Screenshot auf der rechten Seite, funktioniert das ganz ähnlich. Auch hier gibt es diesen Schieberegler, den man von links nach rechts schiebt. Sie drücken auf Speichern. Der einzige Unterschied ist, dass bei Cloud Services diese Skalierungsoperationen etwas länger dauern. Sie müssen hier mehrere Minuten rechnen, bis Ihre Instanzen skaliert sind, während bei Web Apps aufgrund der höheren Standardisierung, des höheren Standardisierungsgrads, diese Skalierungsoperationen wirklich in der Regel eine Frage von Sekunden und nicht von Minuten sind. Ja, ich habe es nicht explizit erwähnt, ich gehe nochmal zurück. Selbstverständlich können Sie diese Skalierungsoperationen auch mit auch von der Kommandozeile aus mit den Azure Command Line Interfaces oder den Azure PowerShell Snippets, können Sie genauso über diese Wege skalieren und das beispielsweise dann automatisieren. Sie können auch hier beispielsweise auf Performance Measurements eingehen und dann abhängig von der Last hochskalieren. Darauf gehe ich etwas später noch genauer ein. Jetzt haben diese Platform-as-a-Service-Dienste natürlich auch irgendwelche Daten, die zu speichern sind. Und hier möchte ich auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Die lokalen Disks bei Cloud-Services sind nicht persistent. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Virtual Machines und auch zu Azure Web Apps. Wenn Sie dort Daten lokal speichern, speichern Sie die Daten in Wirklichkeit nicht lokal, sondern die Daten liegen in einer VHD im Azure Blob Storage und damit in einem Speichercluster, der hochverfügbar ist. Die lokalen Disken bei Cloud Services und bitte auch bedenken, die D-Festplatte bei Virtual Machines sind lokal und damit nicht hochverfügbar, wenn Sie einen neuen Server zugewiesen bekommen, wenn irgendwas schief geht. Diese Daten sind weg. Das ist wichtig, wenn Sie darüber nachdenken, Daten lokal zu speichern. Die SLAs der verwendeten Storage-Dienste müssen Sie beachten, darauf kommen wir in ein paar Minuten zu sprechen, denn dort werden im Endeffekt Ihre Daten auf den lokalen Disks gespeichert. Eine Herausforderung, die sich oft ergibt, wenn man Daten in Storage-Diensten, also in VHDs, in Virtual Hard Disks speichert, ist die Integrität über einzelne Storage-Einheiten hinweg. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine Virtual Machine oder ein Cloud-Service und das teilt die gespeicherten Daten auf mehrere VHDs auf, dann ist es schon richtig, dass diese VHDs hochverfügbar sind. Sie sind möglicherweise sogar georepliziert in ein zweites Datacenter. Aber wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, heißt das nicht, dass die Georeplikation dieser beiden VHDs, die Sie nutzen, exakt zum selben Zeitpunkt vielleicht sogar transaktionssicher georepliziert wurden. Das ist nicht der Fall. Das heißt, es könnte sein, dass eine Änderung auf der VHD1 noch georepliziert wurde, bevor das Problem auftritt, dass die Änderung, die kurz danach stattgefunden hat, aber nicht georepliziert werden konnte aufgrund eines großflächigen Ausfalls. Und mit solchen Szenarien müssen Sie auf Anwendungsebene umgehen können. Hier bietet Ihnen Azure keine Unterstützung. Innerhalb der VHD sieht das anders aus. Das ist natürlich dann, da ist die einzelne Schreiboperation dann auch tatsächlich atomar und wird dann auch georepliziert. Das gleiche gilt analog, wenn Sie auf Neudeutsch Polyglot Storage verwenden, also wenn Sie verschiedene Storage-Systeme für unterschiedliche Anwendungsfälle verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie speichern relationale Daten in SQL und andere Daten, Massendaten, Big Data in NoSQL, entweder Table Storage oder DocumentDB. Dann ist es nicht so einfach möglich, dass Sie ein transaktionssicheres Backup Ihrer relationalen Daten und Ihrer NoSQL-Daten herstellen. Auch hier müssen Sie auf Anwendungsebene dafür sorgen, dass die Backups zusammenpassen, beziehungsweise dass Sie mit kleineren Inkonsistenzen umgehen können. Hier bietet Ihnen Azure keine Dienste, um über solche Storage-Einheiten oder Storage-Typen hinweg transaktionssichere Backups zu machen. Da gibt es keinen entsprechenden Standard dafür. Wenn wir schon über Storage sprechen, dann lassen Sie uns einen Blick auf Azure SQL Database, ein sehr, sehr populäres Service in Azure, werfen. Azure SQL Database ist jetzt nicht SQL Server auf Virtual Machines, sondern Azure SQL Database bedeutet, dass die SQL-Datenbank von Microsoft gemanagt wird. Und hier wird von Microsoft ein sehr, sehr hohes SLA angeboten. 99,99% Verfügbarkeit bei den Basic Standard und Premium SQL Datenbanken. Connectivity bedeutet, dass diese Datenbanken für Anwendungen verfügbar sind. Das ist wirklich ein sehr hoher SLA und jetzt können wir noch etwas mehr ins Detail schauen und uns ansehen, was die verschiedenen Preispläne, hier gibt es ja Basic, Standard und Premium, was die bieten. Natürlich, es wird je höher das gebotene Verfügbarkeitslevel, desto teurer wird die Sache. Also Basic ist die günstigste Variante, Standard die zweitgünstigste und Premium, das sind die qualitativ hochwertigsten, die schnellsten und die hochverfügbarsten Server. Schauen wir uns diese Tabelle kurz durch. Wir haben schon gehört, 99,99% SLA, das gilt für alle. Allerdings, am Anfang habe ich schon erwähnt, wir müssen uns auch schützen vor Situationen, wo wir unbeabsichtigt oder durch einen Anwendungsfehler Daten entweder löschen oder verändern. Wir sehen hier an dieser Stelle, Point-in-Time Restore ist ein Feature von Azure SQL Database und das bedeutet, dass Sie Zugriff auf die Log-Backups von Microsoft haben und Ihre Datenbank auf jeden beliebigen Zeitpunkt, den Zeitpunkt können Sie beim Restore wählen, wieder zurücksichern können. Und hier sehen Sie die Dauer der Aufbewahrung dieser Backups, die steigt, je teurer die Datenbank ist. Also bei Premium können Sie 35 Tage zurück, müssen sich also um Log-Backups und Point-in-Time-Restore nicht kümmern. Im Fall eines kritischen Fehlers, wo Sie um zum Beispiel 2-3 Tage zurücksteigen müssen, verwenden Sie einfach das Point-in-Time-Restore-Feature und müssen sich nicht um Backup kümmern. Geo-Restore bedeutet, dass Sie jederzeit Zugriff auf das letzte vollständige Datenbank-Backup haben, das Microsoft von ihrer Datenbank gemacht hat und dieses Datenbank-Backup in einer anderen geografischen Region, zum Beispiel in einem zweiten Datacenter, wiederherstellen können. Das Point-in-Time-Restore ist ja beschränkt auf das Datacenter, in dem die Datenbank liegt, sofern Sie nicht Georeplikation betreiben. Darauf komme ich gleich. Also Sie betreiben Ihre Datenbank zum Beispiel ohne Georeplikation in der Nähe von Dublin. Jetzt kommt es zu einem großflächigen Ausfall, irgendetwas geht ganz furchtbar schief. Sie brauchen jetzt eine Datenbank wiederhergestellt, den letzten Zustand der Datenbank brauchen Sie wiederhergestellt, zum Beispiel im Rechenzentrum in Amsterdam. Dann können Sie mit dieser Geo-Restore-Funktion genau darauf zugreifen. Das heißt, Sie können sagen, lieber Microsoft, stellt mir die Datenbank wieder her. Und diese beiden Abkürzungen, dieses ERT und RPO, bedeutet, dass Sie das Restore in weniger als 12 Stunden garantiert erhalten. Im Regelfall geht es natürlich schneller, aber weniger als 12 Stunden ist garantiert und dass Sie nicht mehr als eine Stunde an Daten verlieren. Natürlich wird es hoffentlich weniger sein als eine Stunde, aber diese eine Stunde ist garantiert. Wenn Ihnen das natürlich nicht reicht, wenn Sie sagen, hey, ich kann keine bis zu 12 Stunden warten, dann können Sie auf Georeplikation zurückgreifen. Standard-Georeplikation bedeutet, dass die Datenbank in ein zweites Datacenter der gleichen Region repliziert wird. Sie können umschalten vom Primary Data Center in das Secondary Data Center in weniger als 30 Sekunden und Sie verlieren garantiert weniger als 5 Sekunden an Änderungen. Was bedeutet jetzt Standard-Georeplikation im Vergleich zu Active-Georeplikation? Active-Georeplikation bedeutet, dass die Replikate sogar bereit zum Lesen sind. Das heißt, Sie können beispielsweise die schreibenden Operationen in einem Datacenter machen und irgendwelche Statistiken oder ähnliches, beziehungsweise für Ausfallszenarien, das Aufwärmen eines zweiten Deployments, können Sie von der aktiv georeplizierten Instanz durchführen, denn die steht Ihnen für Leseoperationen zur Verfügung, bis Sie sagen, ich brauche einen Failover und dann wird die georeplizierte Variante zu Ihrer Primary, zu Ihrem Primary Data Center, zu Ihrer Primary Instanz und dann können Sie natürlich auf diese Dinge auch schreiben. Also Sie sehen, Azure SQL Database bietet out of the box und ohne dass Sie irgendetwas tun, sehr, sehr hohe Verfügbarkeiten und sehr hohen Schutz auch gegen großflächige Ausfälle von Datacentern oder Regionen beziehungsweise gegen unbeabsichtigte Löschungen und Änderungen. Und all diese Dinge, die sind einfach da. Man geht in das Portal, legt den SQL Server an, gibt einen Namen an, drückt auf Create, wartet 1-2 Minuten und man hat alle diese Dinge zur Verfügung, ohne dass man irgendwelche Availability Sets oder ähnliches konfigurieren muss. Für mich persönlich hat dieses Angebot großen Charme und alle unsere Dienste basieren auf SQL Databases und wir arbeiten seit Jahren sehr erfolgreich und zufrieden mit dieser Art von SQL Server. Wenn ich jetzt mehr will, dann habe ich schon erwähnt, ich kann auf das eingebaute Backup zugreifen. Möglicherweise ist das nicht ausreichend. Diese Dinge habe ich bereits erwähnt. Wenn das nicht ausreichend ist, wenn ich beispielsweise ein Backup meiner Datenbank am Ende jedes Monats langfristig, ich spreche über Jahre, aufbewahren muss, in diesem Fall kann ich Datenbanken transaktionssicher kopieren. Es gibt ein Create Database as Copy Off Statement, das erstellt eine transaktionssichere Kopie dieser Datenbank und diese kopierte Datenbank kann ich dann mit dem Import- und Export-Service exportieren, das heißt in ein File exportieren und im Blob Storage oder auch im lokalen Datacenter abspeichern. Das sind sogenannte Backpacks, die kann ich auch auf einem On-Premise SQL-Server, wenn ich will, wiederherstellen. Achten Sie nur darauf, die Datenbank-Kopien mit dem Create Database as Copy Off, das ist transaktionssicher, während das Import- und Export-Service nicht transaktionssicher ist. Ich empfehle also, erst eine Kopie zu machen und dann die Kopie zu exportieren. Schauen wir uns das nächste Service an, Azure Blob Storage. Azure Blob Storage ist ja das Service, auf dem alles viele der anderen Dienste aufsetzt. Denn Azure Blob Storage, dort werden die VHDs gespeichert, dort arbeiten also ihre VMs, dort arbeiten ihre Cloud Services, auch Azure Web Apps laufen auf diesen Azure Storage Systemen. Also dieses Azure Storage ist das allerwichtigste in dem Bereich. Und hier sieht es so aus, dass Sie wählen können, welche Form von Blob Storage Sie haben wollen. Wollen Sie nur lokal redundanten Speicher? Wollen Sie redundanten Speicher, der in 3 Kopien aber über mehrere Datacenter hinweg verteilt ist? Wollen Sie geografisch redundanten Speichern? Das heißt, hier gibt es lokal redundante Speicher, die zusätzlich noch georepliziert sind. Oder wollen Sie im extremsten Fall georeplizierten Speicher, der nicht nur ein Cold Standby ist, sondern wo Sie auf das Georeplikat sogar lesend zugreifen können? Sie sehen hier unten die empfohlenen Verwendungen und auch die Verfügbarkeits-SLAs. Hier gilt eben genauso wie vorher die Regel, dass Sie selbst entscheiden können, welches Level an Hochverfügbarkeit Sie haben wollen und natürlich steigen auch die Preise mit der Verfügbarkeit. Ganz klar. Was kann ich jetzt in diesem Bereich machen, um mich zum Beispiel gegen unbeabsichtigte Löschungen oder Änderungen zu schützen? Nummer 1, es gibt eine Snapshot-Blob-Funktion. Ich habe Ihnen den Link zum entsprechenden API-Call hier dazugegeben, dass Sie wirklich die Details nachlesen können. Was bedeutet das? Snapshot-Blob bedeutet nicht kopieren, sondern Snapshot bedeutet, dass Sie einen Read-Only-Snapshot machen. Der kostet Ihnen am Anfang auch nichts, sondern hier gilt Copy-on-Write. Das heißt, wann immer Sie dann schreibend auf den Blob zugreifen, werden nur die geänderten Blöcke vorher kopiert, damit der Originalzustand jederzeit geliefert werden kann. Eine sehr wichtige Funktion, wenn Sie beispielsweise bei einer VHD einen Snapshot erstellen wollen, ähnlich wie Sie es vielleicht von Hyper-V bereits kennen, um auf diesen Snapshot dann später wieder zurückgreifen zu können. Natürlich können Sie nicht nur Snapshots erstellen, sondern Sie können auch tatsächlich Blobs kopieren. Auch hier habe ich Ihnen den Link zur entsprechenden API-Funktion in das Slide Deck eingebaut. Und dieses Copy funktioniert über Datacenter-Grenzen und über Subscriptions hinweg. Das heißt, Sie können hier problemlos zum Beispiel eine VHD von einer Subscription in eine andere, von einem Datacenter in ein anderes Datacenter kopieren. Die Links gehen direkt auf die REST-Services. Jetzt muss man manchmal händisch einen solchen Blob kopieren oder snapshotten. Ich verwende hier sehr gerne ein Tool namens CloudPortum. Das ist einfach eine Website, eine sehr nette Web-Anwendung. Da können Sie sich anmelden, das kostet nicht viel Geld und dort haben Sie die komplette Administration von Azure Blob Storage direkt im Browser zur Verfügung und können beispielsweise mit einem Klick einen Snapshot erstellen, sich die Snapshots ansehen, auf einen Snapshot zurückgreifen, Blobs kopieren und ähnliche Dinge. Ein unverzichtbares Tool für mich. Was machen wir nun, wenn es zu einem großflächigen Ausfall kommt? Wir planen für die Katastrophe. Hier spielt der Azure Traffic Manager eine entscheidende Rolle. Dieses Bild an der Stelle zeigt das Prinzip, wie der Azure Traffic Manager funktioniert. Sie sehen, dass es hier in diesem Fall mehrere Deployments gibt. Es gibt ein Deployment A, B, C und D. Dieser Azure Traffic Manager kann anhand einer zu definierenden URL, die geben Sie ihm an, überprüfen, ob diese Deployments noch funktionieren. Er macht also einen HTTP-Request und schaut, ob hier ein Erfolg zurückgemeldet wird. Wenn ja, ist alles gut, dann ist dieses Deployment online und ansonsten gilt es als offline. Und dieser Azure Traffic Manager verwendet nun DNS, Domain Name Service, um Ihre Anwender auf das Deployment umzuleiten, das im Moment gerade zur Verfügung steht. Also er würde die Anwender auf A umleiten, solange es online ist. Wenn allerdings A ausfällt und der nächste Anwender oder der bestehende Anwender kommt und einen DNS-Query macht, dann wird er umgeleitet auf das Deployment B, denn das ist das einzige Deployment, das im Moment zur Verfügung steht und online ist und nicht in den Offline-Modus geschalten wurde. Hier sehen wir jetzt dargestellt, wie das jetzt über Datacenter-Grenzen hinweg funktionieren kann. In diesem Fall hätten wir einen Cloud-Service beispielsweise, da hätten wir eine App 1 und eine App 2 in zwei verschiedenen Datacentern. Im Azure Traffic Manager würden wir eine Failover-Routing-Policy eintragen. Es würde eine neue URL, natürlich können Sie hier individuelle URLs verwenden, das ist ganz klar. Das ist die Standard-URL, die Ihnen der Traffic Manager bietet, myatmurl.trafficmanager.net. Und wenn Ihre Anwender jetzt hierher kommen, dann werden sie standardmäßig umgeleitet zum Datacenter 1. Wenn hier ein großflächiger Ausfall stattfindet, dann findet ein Redirect statt auf das Datacenter 2. Der Traffic Manager kann tatsächlich nicht nur Failover, sondern auch mehrere weitere Strategien, zum Beispiel Round Robin. In diesem Fall hätten Sie ein Verteilen des Traffics auf mehrere Deployments oder Datacenter. Sie könnten damit zum Beispiel hergehen und sagen, so, ich mache mir jetzt ein Deployment in Irland, ich mache mir eins in Amsterdam und ich möchte, dass die Anwender verteilt werden, gleichmäßig verteilt werden auf die verschiedenen Datacenter, auf die verschiedenen Deployments. Das ist gemeint mit Round Robin. Und schlussendlich Performance. Performance bedeutet, dass die Anwender abhängig von ihrer physischen Lokation in das jeweils nächstliegende Datacenter geleitet werden. Also ein Anwender aus den USA würde zum Deployment in den USA geleitet, ein Anwender aus Europa würde zu einem Deployment in Europa geleitet. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Failover und Hochverfügbarkeit zu tun, sondern hier geht es um Performance. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, Performance ist möglicherweise aus Endanwendersicht ein sehr wichtiger Aspekt bei Hochverfügbarkeit, denn wenn das System zu langsam ist, dann ist es aus Sicht des Endanwenders auch nicht mehr verfügbar. Wenn wir schon über mehrere Deployments in verschiedenen Datacentern sprechen, dann möchte ich kurz noch auf ein paar typische Patterns eingehen, wie dieses Deployment gemanagt wird. Nummer 1, die einfachste Variante ist, Sie deployen im Katastrophenfall einfach erneut. Es tritt was Schlimmes auf, ein Administrator hat entweder ein Script gescheduled oder geht mit der Hand her, deployt in ein zweites Data Center und dann steht Ihre Anwendung dort zur Verfügung. Nachteil: ein relativ langer Ausfall, das Deployment dauert seine Zeit und Sie haben keine garantierte Wiederherstellungsmöglichkeit, denn möglicherweise, wenn es wirklich ein großflächiger Ausfall ist, kann es passieren, dass Azure Ihnen nicht schnell genug neue Ressourcen zur Verfügung stellen kann und dann kann es zu längeren Ausfällen kommen. Des Weiteren müssen Sie natürlich in diesem Fall auch dafür sorgen, dass nicht nur die Anwendung deployed wird, sondern auch die Daten, Datenbanken, Blobstores und so weiter in dem zweiten Datacenter rechtzeitig zur Verfügung stehen. Manueller Ansatz, sehr kostengünstig, bei weniger kritischen Anwendungen zu empfehlen. Die zweite Deployment-Strategie wäre ein Active-Passive-Cluster, ein sogenannter Warm-Spare. Das bedeutet, dass grundsätzlich alles in einem Primary-Data-Center deployed ist. Sie verwenden Geo-Replikationsmechanismen, wie vorher erwähnt, um Ihre Daten in ein zweites Data-Center zu replizieren. Sie haben ein Deployment im zweiten Data-Center, das ist allerdings nur minimal skaliert und ist nicht dafür gedacht, im Normalfall Last entgegenzunehmen. Dadurch relativ geringe Kosten, sie sind nicht mehr so günstig wie beim erneuten Deployment, aber sie sind relativ gering. Sie haben ein Minimalszenario für den großflächigen Ausfall, aber wieder, wenn es ein großflächiger Ausfall ist und Sie dann das zweite Data Center hochskalieren wollen, haben Sie keine Garantie dafür, dass das in kurzer Zeit geht, denn wenn alle Kunden von Microsoft zu einem kurzen Zeitpunkt genau diesen Failover machen wollen, dann gibt es natürlich ganz klar einen Kampf um die Ressourcen. Wenn Sie eine wirklich hochkritische Anwendung haben, dann geht es darum, dass man hier einen Hotspare, einen Active-Active-Cluster aufbaut. Das heißt, hier haben Sie ein komplettes Deployment in zwei Datacentern. Sie können vielleicht sogar den Produktiv-Traffic mit Hilfe des Traffic-Managers und der Round-Robin-Strategie oder der Performance-Strategie auf mehrere Datacenter aufteilen. Und dann ist natürlich die Ausfallzeit am kürzesten. Die Kosten auf der anderen Seite, aber auch die Konfigurationskomplexität ist wahrscheinlich am höchsten. Das würde ich nur für Anwendungen empfehlen, die wirklich hoch verfügbar sein müssen und sehr, sehr kritisch zu sehen sind. Das letzte Kapitel, das ich mit Ihnen kurz diskutieren möchte, ist die schon angesprochene Performance. Es gibt Azure-Dienste, und das sehen Sie auf der linken Seite, wie zum Beispiel Blob Storage, wo Sie nicht nur Verfügbarkeitsgarantien bekommen, sondern auch Garantien für die Verarbeitungszeiten von gewissen API-Calls. Das sind natürlich maximale Verarbeitungszeiten, das sind die, die garantiert werden. Im Regelfall ist dieses Ding wesentlich schneller, ganz klar. Auf der rechten Seite sehen Sie exemplarisch einen Screenshot aus dem Bereich SQL Database. Hier möchte Microsoft klar machen, was die Stabilität betrifft. Also auf der linken Seite hier sehen wir, was ist das Minimum, das garantiert wird. Und hier sehen wir bei SQL Database wird nicht das Minimum garantiert, sondern es wird die Stabilität der Performance garantiert. Also 95% aller Transaktionen werden in weniger als 0,5 Sekunden mit einem Response beantwortet. 5% können länger dauern. Hier sehen Sie also eine Durchsatzgarantie. Verfügbarkeit braucht Performance. Und Sie sehen ja schon, in manchen Bereichen bietet Ihnen Microsoft Performance SLAs. Das sind im Regelfall Platform Services, denn dort hat Microsoft die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen und entsprechend selbst in der Hand für die Performance zu sorgen. Hier sind Mindestanforderungen, also zum Beispiel eine maximale Antwortzeit, und Stabilität, also zum Beispiel Durchsatz, zu berücksichtigen. Vergessen Sie nicht, dass Azure ein Multi-Tenant-System ist. Das heißt, es kommt zu Throttling bei zu hoher Nutzung. Wenn Sie beispielsweise eine kleine Datenbank haben und hier die Datenbank zu heftig nutzen, dann werden Sie nicht unendlich viele Ressourcen bekommen, sondern irgendwann ist einfach Schluss und Ihre Connections werden möglicherweise Fehler oder Timeouts bekommen. Damit müssen Sie umgehen. Ich habe schon von dem Retry-Mechanismen gesprochen, beziehungsweise Sie müssen, und das ist der nächste Punkt, auf Skalierbarkeit achten. Das ist ja genau der große Vorteil der Cloud, wenn Ihre Softwarearchitektur stimmt. Wenn Sie mehr User haben, können Sie skalieren, im Idealfall Scale-Out, also mehrere Server hinzufügen, nicht größere Server hinzufügen. Bei größeren Servern sind sie irgendwann an einer gläsernen Decke, wo es nicht mehr weitergeht. Und diese Skalierbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn Sie eine hohe Verfügbarkeit garantieren wollen, dann müssen Sie auch eine entsprechende Performance bieten, selbst dann, wenn Ihre Anwender gerade viel auf Ihrer Plattform machen, und dann muss Ihre Architektur skalierbar sein. Das ist etwas, was ich in diesem Vortrag nicht näher ausführen kann. Das ist so individuell und spezifisch pro Anwendungsfall. Da müsste man sich Anwendung für Anwendung das jeweilige Szenario im Detail ansehen. Nehmen Sie das einfach als Erinnerung mit, achten Sie darauf, dass das gegeben ist, wenn Sie über Hochverfügbarkeit intern diskutieren. Schlussendlich Monitoring und Telemetrie. Hier möchte ich Sie auf ein sehr spannendes Service hinweisen von Microsoft. Das ist nämlich Application Insights. Ich habe hier zwei Screenshots hinzugefügt. Sie sehen, mit Application Insights können Sie erstens mal wunderbar so etwas wie Response Time, eine Statistik beispielsweise, auswerten. Hier gibt es Tests, wo geschaut wird, wie lang braucht eine bestimmte Seite, um zu antworten. Sie haben schöne Charts, wo Sie sehen aus Client-Sicht, wie lange brauchen die verschiedenen Requests, was ist die Antwortzeit, wie ausgelastet ist der Server und ähnliche Dinge. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, speziell dann, wenn Sie auf Anwendungsebene Service-Level-Agreements gegenüber Ihren Kunden eingehen, dann müssen Sie ja das irgendwie monitoren und nachweisen. Hier könnte Application Insights helfen. Application Insights kann helfen, wenn es zu Problemen kommt. Die Kunden beschweren sich, dass das System nicht verfügbar ist oder so langsam ist, dass es nicht verwendbar ist. Dann können Sie mit Application Insights den Bösewichten in Ihrer Software oder den überdurchschnittlichen Nutzern können Sie auf die Spur kommen und entsprechende Gegenmaßnahmen wie Codeänderungen oder organisatorische Gegenmaßnahmen ergreifen. Ein sehr spannendes Service, auf das ich hier nur hinweisen möchte, auf Anwendungsebene auf jeden Fall äußerst hilfreich, wenn es um Verfügbarkeit geht. Fassen wir also zusammen. Hochverfügbarkeit in Azure ist Standard und nicht die Ausnahme. Sie bekommen selbst in kostengünstigen Preisplänen schon Hochverfügbarkeit teilweise sogar garantiert, aber es gibt gewisse Spielregeln, die Sie einhalten müssen. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Anwendung zum Beispiel in mehreren Instanzen deployen müssen, um die hohen SLAs zu bekommen. Es gibt SLAs sogar mit einer Pönale-Regelung, aber ich habe darauf hingewiesen, achten Sie darauf, es wird nicht der Vermögensschaden ersetzt, der Ihnen vielleicht entsteht, sondern es gibt eine Vertragsstrafe, wo Sie eine Gutschrift von Microsoft bekommen, wenn die SLAs nicht eingehalten werden. Schlussendlich mein letzter Tipp, achten Sie immer darauf, was die Hochverfügbarkeit des Gesamtsystems ist. Es reicht nicht, wenn man sich darauf verlässt, dass die SLAs bei Microsoft Azure sowieso sehr hoch sind. Nein, Sie müssen das Gesamtsystem betrachten, alle Ihre Komponenten inklusive Anwendungsebene und möglicherweise über das, was Azure hinaus im Standard bietet, Maßnahmen treffen, wie beispielsweise Georeplikation einrichten, wie beispielsweise Azure Traffic Manager nutzen, um in mehreren Datacentern Ihre Anwendung zu betreiben, und schlussendlich, Sie müssen auf Ihre Anwendungsarchitektur achten, zum Beispiel asynchrone Kommunikation über Queues, definierte Degraded Modes, wenn gewisse Komponenten ausfallen, Application Insights, um zu überwachen, ob gewisse Architekturkomponenten, gewisse Systemkomponenten überlastet sind und so weiter. Ich habe eine Reihe von Punkten während dieser Präsentation heute erwähnt. Wir sind damit am Ende meiner Präsentation. Ich werde jetzt das Mikrofon öffnen. Wir können gerne noch Fragen diskutieren, die Sie haben. Ansonsten möchte ich mich vorab von denjenigen, die jetzt keine Zeit mehr für die Fragen und Antworten haben, herzlich bedanken, dass Sie daran teilgenommen haben. Ich hoffe, es war eine interessante Stunde und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal entweder persönlich oder bei einem nächsten Webinar wiedersehen. Danke und einen wunderschönen Tag.